Jetzt sollen wir auch zur Predigt kommen. Ich kann mir vorstellen, dass manche sich vielleicht denken, nicht schon wieder der da vorne, weil ich jetzt in den letzten Wochen schon einige Male hier gestanden bin. Der Grund, warum ich hier heute, das wird sich auch widerlegen, warum ich jetzt hier bin, ist Themenreihe Ehe und Familie. Ja. Wir saßen dran als Verkündiger und haben uns Gedanken gemacht über diese Themenreihe. Und dann ist uns aufgefallen, dass ein Thema zu kurz kommt, nämlich das Thema des Alleinstehens, also des Single-Daseins. Und das ist eigentlich eine Gruppe, die auch in unserer Gemeinde vertreten ist. Nicht nur junge Menschen, natürlich vor allen Dingen junge Menschen, aber die gibt es in jeder Altersstufe. Und deswegen wäre es nicht schlecht, uns auch über dieses Thema Gedanken zu machen. Und so lautet das Thema der heutigen Predigt: Leben für Gott, auch ohne Partner. Ja, ich möchte euch trotzdem bitten, auch diejenigen, die verheiratet sind, nicht sofort auf Durchzug zu schalten, weil zum einen, ich habe es heute erfahren, man weiß nicht, wie lange man seinen Ehepartner hat, ab wann man wieder vielleicht alleinstehend ist. Und zum anderen aber auch einfach, weil das Wort Gottes ist, weil wir glauben daran, dass die Bibel jedem was zu sagen hat. Unabhängig vom Predigtthema, wenn wir diese Worte an unser Herz ranlassen, dann bin ich davon überzeugt, dass jeder was für sich mitnehmen kann. Es ist interessant, dass Jesus ganz, ganz oft davon spricht, also Jesus sagt nie was in den Evangelien darüber, wie man predigen soll, aber Jesus sagt ganz oft was darüber, wie man zuhören soll. Also oft ist das Problem nicht darin, dass unsere Predigten so schlecht sind, sondern dass wir vielleicht nicht richtig zuhören. Die Predigt wird aus zwei Teilen bestehen. Zum einen wollen wir uns Gedanken machen, was die Bibel überhaupt zum Thema Alleinstehen, zum Thema Ehelosigkeit sagt, durch die ganze Bibel hindurch. Und zum anderen möchte ich dann auch eine konkrete Begebenheit aus dem Leben von Jesus uns näher anschauen, wo wir was mitnehmen werden zu diesem Thema. Also worum es nicht gehen wird bei dieser Predigt, ist so das Phänomen des Single-Daseins überhaupt. Ja, da gibt es die verschiedensten Gründe dafür und ich glaube, das kann viele Vorträge füllen. Es gibt auch keine biblische Antwort darauf, warum es Alleinstehende gibt. Ja. Und manchmal ist es für manche unverständlich, dass man sagt, boah, das kann doch nicht sein, es gibt doch so viele hübsche junge Männer und schöne junge Mädels und die haben doch den Herrn lieb, wie kann es sein, dass sie es nicht auf die Reihe bekommen zu heiraten? Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gründe dafür, das ist bei jedem anders und darum soll es jetzt auch nicht gehen. Ja. Auch soll es nicht darum gehen, was der biblische Weg ist, einen Partner zu finden. Ja, schade, gell? Wäre schön, wenn sowas in der Bibel stehen würde, aber auch in der Bibel gibt es keinen richtigen Weg, ja, keinen idealen Weg dafür. Ich kenne selber Menschen, die das unterschiedlich gehandhabt haben. Ein guter Freund von mir war schon im fortgeschrittenen Alter, hat durch eine internetchristliche Single-Börse hat er seine Frau kennengelernt. Toll, ja, sind jetzt glückliches Ehepaar, soweit ich das beurteilen kann. Ja, schön, dass sowas möglich ist heutzutage. Wäre überhaupt nicht mein Ding, aber bei ihm hat es funktioniert. Ja, auf der anderen Seite habe ich einen Freund, der hat eine Vision von Gott bekommen, in ein bestimmtes Land zu gehen und unter einer bestimmten Volksgruppe zu dienen. Und er hat dafür gebetet, ja Herr, meine Frau muss dann auch dazu passen. Und es hat dann so lange auf die Frau gewartet, bis der Herr ihm die Frau geschenkt hat. Total zufällig, durch ein Wunder war sie plötzlich in seinem Leben. Gibt es auch. Wäre wahrscheinlich auch nicht mein Weg, aber schön, dass auch sowas läuft. Also wir sehen, da gibt es überhaupt von der Bibel her kein richtig oder falsch. Darum soll es auch nicht gehen. Was sagt denn die Bibel zum Thema Ehelosigkeit überhaupt? Ja. Und wenn wir die Bibel lesen, von Anfang an, wie die Bibel ja gelesen werden sollte, da ist schon so ein bisschen der Eindruck, vor allem wenn man die ersten Kapitel anschaut, 1. Mose 1 und 2, als ob die Ehe der Normalzustand ist. Ja, Gott erschafft den Menschen als Mann und Frau. Diese Ehe. Er gibt der Menschheit einen Auftrag, sich zu vermehren, die ganze Welt zu füllen. Und dieser Auftrag funktioniert nur für ein Ehepaar. Und auch wenn wir weiterlesen, also gerade das Alte Testament, es entsteht schon der Eindruck, als ob etwas anderes als Ehe gar nicht in Frage kommt für einen Menschen. Sogar nach dem Sündenfall, nachdem die Menschen sich gegen Gott entschieden haben und eigene Wege gegangen sind, sogar ist da die Ehe noch bestehen geblieben. Das ist interessant, das haben sie aus dem Garten Eden mitgenommen, irgendwie. Also die Ehe scheint so das Nonplusultra zu sein, der Normalzustand. Und die jüdischen Gelehrten haben sogar gesagt, also eine Strömung vom Judentum hat sogar gesagt, wer älter als 18 ist und noch nicht verheiratet, der ist verflucht von Gott. Wow, ja, also so kann man die Bibel auch lesen. Gibt es bestimmt vielleicht auch sogar Christen, die das so sehen. Ne? Und das ändert sich aber, habe ich so den Eindruck, spätestens mit Jesus, mit dem Neuen Testament. Jesus selbst war, wir können davon ausgehen, nicht verheiratet. Unter seinen Nachfolgern hatte Jesus auch ledige Menschen. Und Jesus sagte selbst auch ganz klar, also zumindest sehen wir, die Ehe wird überhaupt nicht mehr so sehr betont, wenn es um das Reich Gottes geht. Also es geht bei Jesus ganz stark ums Reich Gottes. Da spielt die Ehe eine untergeordnete Rolle. Natürlich lehnt Jesus das nicht ab, ist ja klar. Aber das spielt eine sekundäre Rolle. Jesus selber sagt in Matthäus 22, nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Und wir sehen, okay, Ehe ist wichtig, ja, vielleicht sehr schön, aber sie ist beschränkt auf dieses irdische, auf dieses kurze Leben hier. Im ewigen Leben spielt sie keine Rolle mehr. Ja, sogar in der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, wo Gott quasi zum Abschluss seines Plans mit dieser Welt kommt, die letzten Kapitel der Offenbarung, da lesen wir, da gibt es eine Ehe. Und das ist die Hochzeit, in Anführungsstrichen, zwischen Jesus und der Gemeinde. Die Einheit zwischen Gott und den Menschen. Das ist die Ehe, um die es geht. Menschliche Ehen werden da nicht mehr erwähnt. Apostel Paulus sagt da einige ganz eindeutige Worte. Im ersten Brief an die Korinther schreibt er, und die Gemeinde in Korinth hatte, glaube ich, ein paar ganz komische Vorstellungen von der Ehe. Und Paulus geht da einige Themen durch. Und das ist ein Kapitel, aus dem nicht so oft gepredigt wird, aber ich habe da einige Verse rausgepickt, auch zu diesem Thema Ehelosigkeit. Und zwar sagt Paulus da unter anderem, ja, 1. Korinther 7, ich schlage das mal auf selber. Vers 6 und 7, da schreibt Paulus, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Also Paulus sagt hier, Ehe ist eine Gabe von Gott. Ledig sein auch. Also diese berühmt-berüchtigte Gabe der Ehelosigkeit, was ist sie bei Paulus? Ehelos zu sein, das ist die Gabe der Ehelosigkeit. Und die Gabe der Ehe, die ist es nicht. Es gibt diese zwei Positionen. Im nächsten Vers schreibt er dann, Vers 8, ja, den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich zu bleiben, wie ich es bin, das ist das Beste für sie. Fällt es ihnen jedoch schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als verzehrt zu werden. Da steht im Original wirklich nur verzehrt zu werden, was auch immer das heißt. Also Paulus selber war höchstwahrscheinlich entweder ledig oder verwitwet. Kann man davon ausgehen. Und er sagt hier, ja, ich rate, das ist mein persönlicher Ratschlag, bleibt so wie ich. In Vers 27 und 28 schreibt Paulus, wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Beziehung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Das ist Paulus. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Ach schön, ja, also viele von uns sind keine Sünde, weil ihr geheiratet habt. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. Und im Vers 38, der letzte Vers, hier, auf den ich eingehe, beide treffen also eine gute Entscheidung, der seine Verlobte heiratet und der ledig bleibt. Besser ist allerdings der zweite Weg. Also wir sehen, es gibt kein eindeutiges richtig oder falsch. Paulus selber, der bemüht sich, der sagt so seine Meinung. Ja, seine persönliche Empfehlung ist an die Korinther, Leute, ich kenne euch, ich kenne eure Gemeinde, ich war bei euch, ich weiß, wie es bei euch zugeht, bleibt lieber unverheiratet. Und durch die Bibel hindurch, wenn wir jetzt die ganze Bibel sehen, dann sehen wir beides, beides ist okay. Beides ist in Ordnung. Ich glaube, bei uns das Denken, das weit verbreitet ist, ist, es muss so aussehen wie in 1. Mose 1 und 2. Und alles andere kann nicht von Gott gewollt sein, glaube ich. Das wird nicht bei uns von der Kanzel gepredigt, aber das kann man zwischen den Zeilen schon so ein bisschen raushören, als Alleinstehender. Wir haben hier eine ganze Themenreihe gehabt zum Thema Ehe und Familie. Und man hört ja immer wieder so, bekommt man mit, boah, der ist ja schon so alt und ist noch nicht verheiratet oder die, oi, oi, oi. Ja, also es ist kein biblisches Denken, so können wir nicht denken. Das ist falsch in Gottes Augen, Menschen so zu beurteilen, zu werten. Ja. Ich habe jetzt vor 2 Wochen eine Verlobung hier angesagt bei der Taufe und da habe ich tatsächlich gesagt, der Schritt der Verlobung ist genauso wichtig wie die Taufe. Das ist Unsinn, ich nehme das zurück. Wirklich, weil das eine, natürlich auch die Verlobung hat Auswirkungen auf dein ewiges Leben. Aber was viel wichtiger ist doch, was mit deinem Schicksal, was mit deinem Leben passiert in alle Ewigkeit. Das steht doch in keinem Verhältnis zu der Frage nach der Ehe, die maximal, keine Ahnung, 80 Jahre hier bestehen wird auf der Erde. Und das andere ist das ewige Leben. Also von der ganzen Schrift gesehen können wir mitnehmen, Singles, Alleinstehende sind nicht verflucht von Gott. Ja? Du bist kein Christ zweiter Klasse, wenn du keinen Partner findest. Man kann für Gott auch leben ohne Ehepartner. Also wie gesagt, ich sage das nicht, um hier Ehelosigkeit zu verteidigen. Überhaupt nicht, versteht mich da nicht falsch. Ich wäre am liebsten auch schon seit 10 Jahren verheiratet und alles. Aber von der Bibel her sehen wir, beides ist absolut in Ordnung. Beides wird von Gott akzeptiert. Viel wichtiger ist, das ist ein Wochenvers, dass dein Name im Buch des Himmels steht, im Himmel aufgeschrieben steht. Zweiter Teil, wir wollen uns eine Geschichte anschauen, die nicht direkt mit dem Thema Ehelosigkeit zu tun hat, aber wo ich ein paar Gedanken für mich mitnehmen konnte, die zu dieser Thematik passen. Und die würde ich euch gerne mitteilen. Die Geschichte steht im Johannesevangelium. Das ist das 4. Evangelium und zwar in Johannes Kapitel 20. Johannes 20, Abvers 11. Ich fange einfach mal an, Abvers 11 zu lesen. Also das ist jetzt eine Begebenheit sogar aus dem Leben von Jesus. Ja? Damit unsere Predigten nicht nur Gesetze predigen, sondern auch mal Jesus mit vorkommt. Also anonyme Briefe bitte nicht an die Ältesten schreiben, sondern an mich, ja, wer auch immer sich angesprochen fühlt. Vers 11, Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Ja, die Geschichte ist bekannt. Um was geht es hier? Es ist Ostersonntag. Jesus Christus war vor ein paar Tagen gekreuzigt worden, gestorben wie ein Schwerverbrecher, weil er nicht in das System gepasst hat, weil die gläubigen Menschen damals eine andere Vorstellung von Gott hatten. Und seine Nachfolger, die Jünger, sind schwer enttäuscht. Sie sind niedergeschlagen. Sie hatten ihre Hoffnungen auf diesen Jesus gesetzt. Und jetzt erleben sie die größte Niederlage ihres Lebens. Einsamkeit, Furcht, Orientierungslosigkeit. Und in den Versen davor lesen wir, wie diese Maria, das war eine Nachfolgerin von Jesus, Maria aus der Stadt Magdala, sie kommt zum Grab und der Leichnam von Jesus ist weg. Also das ist dann noch eine zusätzliche Enttäuschung ins Leben, weil es damals eine große Schande war, wenn sowas passiert ist. Ja, deswegen weint sie auch hier. Nicht nur der Meister ist tot, sie ist total orientierungslos. Die Jünger, da waren noch andere Jünger dabei, können wir da vorlesen, Petrus und noch ein anderer. Und sogar sie gehen dann weg und lassen die Maria allein. Sie ist komplett allein auf sich gestellt. Ich kann mir vorstellen, wie sich da gefühlt hat. Wer war diese Maria? Wer war diese Maria? Von ihr lesen wir zum Beispiel in Lukas 8, wo es darum geht, dass Jesus von Stadt zu Stadt gezogen ist und von Dorf zu Dorf. Da steht unter anderem Vers 2, es waren auch einige Frauen dabei, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn, durch Jesus, Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Johanna, die Frau des Huzas und so weiter. Also hier wird Maria erwähnt und eine Frau, die verheiratet war. Also wir können davon ausgehen, Maria selber war nicht verheiratet. Und diese Maria, die scheint ein ganz besonderes Verhältnis zu Jesus gehabt zu haben. Ja, also wenn wir uns das so vorstellen, sie wurde nicht einfach so berufen, so wie andere Nachfolger. Ja, komm, folge du mir nach. sondern er hatte 7 Dämonen, 7 böse Geister, hatte Jesus aus ihr ausgetrieben. Sie war besessen von der dunklen Macht. Sie hat eine ganz harte Phase gehabt in ihrem Leben. Schreckliches Leben. Sie war wahrscheinlich auch sozial benachteiligt gewesen, weil Besessenheit war damals gleichzusetzen mit Unreinheit. Das war sündig. Wenn sie in den Gottesdienst gekommen wäre, jeder Mensch hätte 5 Meter Abstand von ihr gehalten und sie böse angeschaut wahrscheinlich. Und dann kommt plötzlich dieser Jesus, es kommt plötzlich dieser Mensch, der alle Menschen gleich behandelt, bei dem sogar die Randgruppen angenommen sind. Dann kommt dieser Jesus, der sie annimmt, wie sie ist, der sie sogar befreit von dieser Last, die sie getragen hat, von dieser dunklen Macht. Und er gibt ihr neue Hoffnung, gibt neue Perspektiven im Leben. Die ist nicht mehr Außenseiter, die hat jetzt ein neues Leben mit Jesus, die Rettung der Seele. Und diesen Menschen wollte Maria bis ans Ende nicht loslassen, diesen Jesus. Und das können wir auch sehen, wenn wir von der Kreuzigungsgeschichte lesen im Markus-Evangelium. Da heißt es in Matthäus-Evangelium, Matthäus 27, Vers 55, ja, es waren auch viele Frauen dort, die von Weitem zusahen, unter anderem Maria aus Magdala. Also diese Maria war sogar dabei am Ende von Jesus, als Jesus gekreuzigt wurde. Sie ist Jesus bis zum Schluss gefolgt. Also das können wir uns vielleicht so vorstellen, wie fassungslos sie war. Da kommt dieser Jesus, schenkt ihr neue Perspektiven im Leben, gibt ihr neue Hoffnung und jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Wir können uns vorstellen, dass sie sich gedacht hat, was wird jetzt aus meinem Leben? Was passiert jetzt mit mir? Jetzt bleibe ich wahrscheinlich wieder für immer allein, wieder ein Außenseiter der Gesellschaft. Vielleicht kommen sogar die alten Dämonen wieder, jetzt wo Jesus weg ist. Wenn wir uns in diese Maria hineinversetzen. Ja, Vers 12. Auf einmal sah sie 2 weiß gekleidete Engel da sitzen, wo der Körper von Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und der andere am Fußende. Engel, sie erkennt das natürlich nicht, dass es Engel sind. Frau, warum weinst du? Fragten sie. Maria erwiderte, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen, erkannte ihn aber nicht. Also hier sehen wir, Maria sieht ihren Herrn, aber erkennt ihn nicht. Ja, natürlich, ihre Augen waren wahrscheinlich voller Tränen, sie hatte ein paar harte Nächte hinter sich gehabt, einiges durchgemacht und jetzt erkennt sie den Jesus nicht. Vielleicht auch, weil sie so gefangen ist in ihrer Sorge. Wir lesen auch in anderen Berichten, dass Menschen Jesus auch nicht sofort erkannt haben nach seiner Auferstehung. Er sah auch irgendwie anders aus. Und hier spielt Johannes, ein Schüler von Jesus, der dieses Evangelium geschrieben hat, er spielt so ein bisschen mit uns Lesern, weil wir wissen natürlich, Jesus ist auferstanden, ja, und es gibt neue Hoffnung. Und Maria, du brauchst dir diese Sorgen eigentlich nicht zu machen, weil dein Herr lebt. Aber Maria weiß es nicht. Maria weiß es nicht. Und sie sieht ihn nicht. Die ist wahrscheinlich noch in ihrem Selbstmitleid gefangen. Ja, sogar die anderen Jünger haben sie im Stich gelassen. Wer ist dann noch da für sie? Und ist es nicht so bei uns auch manchmal, dass wir auch so in unseren Sorgen gefangen sind, in unseren Sorgen verblendet sind und wo wir eigentlich wissen, der Herr ist eigentlich da, aber wir sehen ihn nicht, wir erkennen ihn nicht, weil unsere Sorgen uns den Blick auf Jesus versperren. Wir sind wie gelähmt dann in unserer Angst, in den Sorgen, die wir haben. Ja, gerade als Alleinstehende auch. Ja, man kommt sich manchmal vor, als ob man der einzige Mensch, also als ob es keinen Menschen im Universum gibt, der einen versteht. Und da fühlt man sich manchmal auch so, als ob nicht mal Gott einen versteht. Dass solche Phasen gibt es. Und aus dieser Paralyse, aus dieser Angst, kann Maria nur von dem befreit werden, der die Macht hatte, diese 7 Dämonen auch aus ihr zu befreien. Wenn einer die Macht hat, dann ist es Jesus selbst. Und er sagt hier in Vers 15, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Das sind interessante Fragen, weil das so doppeldeutige Fragen sind. Also, warum weinst du? Meint Maria, wie kannst du nur so deprimiert sein? Ich lebe doch, ich bin doch da. Wen suchst du? An was für einen Erlöser hast du denn geglaubt? Womit hast du denn gerechnet? Hast du nicht geglaubt, dass ich die Macht habe, sogar hier da zu sein, in deiner tiefsten Stunde? Also, hast du wirklich gedacht, der Herr des Lebens könnte hier im Grab liegen? Was für einen kleinen Glauben hast du eigentlich? Jesus richtet hier diese beiden Fragen an Maria und in Wirklichkeit will er ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er möchte ihr deutlich machen, das, wonach du suchst, das ist in Wirklichkeit bei dir. Das steht in Wirklichkeit hier. Das bin ich, der Herr. Maria versteht es nicht ganz. Ja, wir lesen weiter. Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann gehe ich hin und werde ihn holen. Interessanter Plan, ja. Also entweder Maria war eine starke Frau oder sie leidet hier unter völliger Orientierungslosigkeit, also völliger Realitätsverlust. Wie will sie Jesus holen als Frau? Ja. Und Jesus sieht, okay, so kommt er nicht weiter. Maria ist viel zu sehr gefangen in ihrer Welt. Und er muss sie so ansprechen jetzt, wie nur Jesus hier ansprechen kann. Ja, Vers 16. Maria, sagte Jesus. Also was macht Jesus? Er ruft sie beim Namen. Und er macht deutlich, da ist diese persönliche Nähe ist noch da, auch wenn sie gedacht hat, er ist jetzt weg. Diese persönliche Beziehung ist noch da, Jesus ist hier. Und das zeigt auch uns, ja, egal wie verzweifelt auch deine Lage vielleicht ist, in der du dich gerade befindest, da ist Jesus, der möchte auch dich beim Namen rufen, einfach weil er da ist. Egal wie gefangen du vielleicht in deinen Sorgen bist, egal wie du in deinem Leiden gefangen genommen bist und gelähmt, da ist Jesus. Egal wie allein und verlassen du dich fühlst, ja, ob als Alleinstehender oder als Verheirateter, Jesus möchte dich beim Namen nennen. Und Maria erkennt es sofort, ja, wie reagiert sie darauf? Da drehte sie sich um und rief Rabuni, das ist Hebräisch und heißt Lehrer, also ein Wort von Jesus, Maria, ein Wort reicht aus und Maria weiß sofort, wer vor ihr steht. Und das ist so typisch, ja, weil wenn Gott spricht, dann reicht ein Wort. Gott sagt ein Wort, die ganze Welt entsteht. Gott sagt ein Wort und tote Menschen stehen wieder zum Leben auf. Vielleicht hat er davor auch die Dämonen ausgetrieben aus Maria durch ein Wort. Also Maria kannte diese Stimme des Herrn. Sie wusste sofort, wer er ist. Und Jesus sagte selbst auch in Kapitel 10 des Johannesevangeliums, der Hirte, also Jesus selbst, ruft die eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und Maria kennt seine Stimme. Sie weiß, es ist der Herr, der sie befreit hat, der Herr, der sie liebt. Und sie merkt sofort, okay, an der Liebe von Jesus hat sich noch nichts verändert. Er ist immer noch derselbe. Und für sie wird deutlich, ja, Maria ist ohne Partner, aber sie ist geliebt von Jesus, nach wie vor. Auch ihr, es hat sich nichts daran verändert, an dieser Situation. Das können wir auch für uns festhalten. Ja, an der Liebe von Jesus ändert sich nichts, egal in welchem Familienstand du bist. Wir predigen ja sehr oft über die Gnade Gottes, ja. Aber wie oft predigen wir über die Liebe Gottes, über die Liebe Jesu? Das ist ein Thema, das durchzieht sich durch die ganze Bibel. Gott ist die Liebe. Ist es uns bewusst, ja, egal in welchem Familienstand wir sind. Vielleicht fühlen wir uns auch wie Maria manchmal, ja, ob alleinstehend oder nicht, sei es dahingestellt. Man ist verblendet von seinen Sorgen. Gott, dieser Jesus, mit dem man was Tolles erlebt hat, der scheint ganz weit weg zu sein, scheint nicht da zu sein. Und in deiner Situation kann dich vielleicht kein bester Freund, kein Pastor, keine Mutter der Welt kann nachvollziehen, was du durchmachst. Dann darfst du getrost sein, Jesus ist immer noch da und an Jesu Liebe zu dir hat sich nichts verändert. Jesus sagt hier in Johannes 13, ja, an dem Tag, wo er überliefert und hingerichtet wurde, oder an dem Abend, da Jesus die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Also Jesus liebt bis ans Ende. Wenn das Ende noch nicht gekommen ist, ist auch die Liebe von Jesus für dich noch da. Interessant ist aber, wie Jesus hier auf Maria reagiert. Vers 17, lass mich los, sagte Jesus zu ihr. Und das kommt jetzt sehr unerwartet. eigentlich. Also offensichtlich hat Maria ihn gepackt, ja, so wie Jesus auf die Jünger reagiert hat, wie wir vorhin gehört haben, Lukas 10. Ja, schön, freut euch lieber über andere Dinge. Und auch hier tut Jesus was ganz Unerwartetes. Und das ist so ganz typisch. Auch im Johannesevangelium lesen wir das immer wieder. Johannes 2, kurz bevor Jesus auf einer Hochzeit dann Wasser in Alkohol verwandelt hat, da sagt seine Mutter ja, tu doch mal was. Und Jesus sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Auch hart. Warum sagt Jesus sowas? Wir können schon nachvollziehen, warum Maria sich um ihn klammern wollte. Wahrscheinlich. Also das war der einzige Mensch, das war der Mensch, der sie gerettet hat aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer kaputten Vergangenheit. Der einzige Mensch, der sie so angenommen hat, wie sie wirklich ist. Und das, was sie gibt, das, was Jesus ihr gibt, das möchte sie nicht loslassen. Und dann kommt ja noch der Aspekt dazu, Jesus war ein Mann, Maria war eine Frau. Also natürlich kann man jetzt sagen, hey, Jesus war der Sohn Gottes, aber er war ein Mann, Maria war eine Frau. Ich kann mir schon vorstellen, dass trotz der ganzen, dieser großen Distanz, dass da trotzdem auch irgendwie so eine gewisse Spannung da war. Ja, vielleicht bin ich auch der Einzige, der auf solche Gedanken kommt, aber ich glaube, dass es so war. Ich kann mir vorstellen, Maria wäre in diesem Moment nirgendwo lieber als in den Armen von Jesus. Das ist für mich auch ein schönes Bild für uns, für die Gemeinde, die auf Jesus wartet. Ja, wie sehr sehen wir uns danach, wie gern wären wir jetzt schon beim Herrn in seinen Armen, in die Ewigkeit, wo es kein Leid mehr gibt, kein Tod. Wie gerne wären wir jetzt schon dort. Und Jesus macht aber trotzdem genau das Gegenteil von dem, was man erwarten würde. Warum darf Maria ihn nicht festhalten? Weil er sie auf etwas noch Wichtigeres aufmerksam machen möchte. Und er sagt, ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also was sagt Jesus hier? Mit anderen Worten, er sagt hier, Maria, es geht nicht nur um dich und mich. Es geht nicht nur um dich und mich. Da sind noch andere Menschen. Da sind deine Brüder. Und jetzt geh zu ihnen. Das war eine gute Nachricht, also dass Jesus noch nicht zum Vater aufgefahren ist. Jesus hat davor seine Jünger immer wieder damit getröstet. Er hat gesagt, ich gehe hin zu meinem Vater, ich bereite euch was vor, damit ich euch auch mitnehmen kann, dorthin, wo ich bin. Das war ein Trost für sie. Und diesen Trost soll Maria jetzt ihnen weitergeben. Diese gute Nachricht soll sie weitersagen. Und das macht uns deutlich, auch wozu Jesus auch unter anderem auf die Erde kam. Ja, Jesus ist gekommen, um eine Gemeinschaft zu erschaffen, in der Menschen sich näher stehen als in einer normalen Familie. Jesus ist gekommen, um eine neue Familie für Gott zu gründen. Also das lesen wir an vielen Stellen in der Bibel, unter anderem in Römer 8, Vers 29 zum Beispiel, die er vorher erkannt hat, die hat er vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, Jesus, der Erstgeborene ist, unter vielen Brüdern oder unter vielen Geschwistern, kann man auch sagen. Das war der Plan Gottes auch. Wir sehen diese Familie, Gemeinschaft in der Familie Gottes, die ist eigentlich noch stärker als Gemeinschaft in einer irdischen Familie. Stärker als andere Beziehungen. Die Beziehung in der Familie Gottes ist sogar wichtiger als das persönliche Lebensglück, das Maria so sehr wollte. Also Maria soll begreifen, sie ist ohne Partner, aber sie ist aufgenommen in Gottes Familie. Darauf richtet Jesus sie aus. Also Maria, es geht mehr als nur um dich und um mich. Es geht in deinem Glauben mehr als nur darum. Da ist eine Gruppe von Menschen und das ist deine neue Familie. Wir wissen, bei den Nachfolgern von Jesus, da gab es Menschen, die waren verheiratet, Petrus zum Beispiel, da waren auch Menschen, die waren nicht verheiratet. Da waren schwierige Charaktere dabei zum Teil. Also da waren Menschen, die waren Außenseiter, Zöllner, die waren unten durch, andere Gruppen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer einfach war, auch mit diesen Menschen Gemeinschaft zu haben. Das lesen wir auch in der Bibel, dass unter den Jüngern es manchmal auch Spannungen gab. Und Jesus sagt, nee, das ist trotzdem deine neue Familie und jetzt sei du da für diese Menschen. Und das gilt auch für uns, wenn wir zu Jesus gehören. Ja. Auch gerade für Alleinstehende gilt, also Gottes Familie, die Gemeinde, die sorgt doch dafür, dass man nicht vereinsamt. Dafür ist Gemeinde doch da. Und deswegen machen wir auch Hauskreise, deswegen gibt es Frauenkreise, deswegen gibt es Überraschungskaffee, deswegen gibt es eine Vielfalt von Angeboten dafür. Ich kann selber von mir nur berichten. Ja, gestern waren wir den ganzen Vormittag in Gmünd evangelisieren, nachmittags noch Gemeinschaft verbracht miteinander, abends ins Wort Gottes reingeschaut, so geistliche Gemeinschaft gehabt. Toll! Sowas geht nur, wenn man eine Familie im Glauben hat. An solchen Tagen bin ich erfüllt, oder denke ich mir, was kannst du im Himmel noch Besseres geben? Und sowas gibt es halt nur, wenn da Menschen da sind, die auch zur Familie Gottes gehören. Aber man muss diese Familie Gottes auch kennen, ja, und man muss sie auch schätzen, damit sowas auch möglich ist. Man muss sich auch eingestehen, ja, ich brauche die Familie Gottes. Ich brauche die Gemeinde. Wir in unserer Kultur, ja, wir sind ja oft eher so reserviert und distanziert, gehen erstmal auf Abstand. Und das gilt nicht nur für Single, das gilt auch für Verheiratete. Also ist uns bewusst, es gibt keine Ein-Mann-Gemeinden oder Ein-Ehepaar-Gemeinden. Es ist uns bewusst, Gottes Plan schon immer war es, eine Gemeinschaft von Menschen zu haben, eine Vielfalt. Wie ist unsere Einstellung zur Gemeinde? Ja, und dann hört man immer wieder so Aussagen wie, ja, man muss nicht mit der Gemeinde mitleben, um an Gott zu glauben. Ich habe kein Problem mit Jesus, ich habe nur ein Problem mit seiner Gemeinde. Oder ich habe nur ein Problem mit seinen Ältesten. Das ist schwierig. Das entspricht nicht ganz dem, was Gott sich gedacht hat. Ja, umgekehrt, eine Frage an uns als Familie Gottes, ja, ist uns bewusst, dass es Menschen gibt, ja, die diesen Anschluss auch brauchen. Nicht nur Alleinstehende, aber das sind Menschen, die Anschluss brauchen in der Gemeinde. Haben wir diese Menschen auf dem Schirm? Wir lesen, wir glauben an einen Gott, der Witwen und der Waisen ist. Also das waren so die Randgruppen von damals. Was sind die Randgruppen von heute? Ja, fallen uns viele verschiedene Randgruppen ein. Ja, geflüchtete Menschen, Menschen mit Behinderungen, Senioren, stimmt ja alles. Aber auch Alleinstehende bilden in gewisser Weise eine Randgruppe. Ich selber wahrscheinlich auch hätte keinen Anschluss gefunden an die Gemeinde, wenn ich nicht dienstlich irgendwie eingespannt wäre. Ja, weil die Themen sind oft einfach andere. Weil ich kann halt nicht mitreden, wenn es um Babys geht und wenn es um Autos geht und um Häuser. Keine Gemeinsamkeiten. Grundsätzlich sind wir uns bewusst, ja, dass es Menschen gibt, die keinen Anschluss an die Gemeinde finden. Und was können wir vielleicht dagegen tun? Wie können wir es ihnen erleichtern? Ich habe das selber erlebt, ja, dass ein Mensch eine Zeit lang gekommen ist in unsere Gemeinde, wirklich über ein Jahr hinweg, und keinen Anschluss gefunden, war nicht mal alleinstehend, keinen Anschluss gefunden, weg. Sieht man jetzt nicht mehr. Also lasst uns, wenn wir dran glauben, dass wir Gottes Familie sind, lasst uns auch dementsprechend leben. Und zum Abschluss lesen wir noch, wie Maria darauf reagiert hat. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern, Vers 18, ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Also Maria macht genau das, was Jesus gesagt hat. Sie verkündigt ihnen, den Nachfolgern, diese frohe Botschaft. Und es war diese Maria, die am Anfang so orientierungslos war, die so in ihrem Selbstmitleid versunken war. Und jetzt geht sie hin, weil sie selber begeistert ist von Jesus, weil sie selber daran glaubt, was Jesus hier gesagt hat, weil sie selber von Jesus gestärkt wurde. Obwohl sie am liebsten Jesus nie losgelassen hätte, obwohl sie sich das bestimmt auch anders vorgestellt hat, trotzdem lässt sie los und geht hin und tut ihren Auftrag. Also weil Jesus Maria neu ausgerichtet hat, ist sie zwar ohne Partner, aber fähig für andere zu leben. Und das ist der Glaube, wie Jesus ihn sich vorstellt, meiner Meinung nach und auch von der Schrift weg. Also natürlich will Jesus, dass wir bei ihm sind, in erster Linie. Natürlich möchte Jesus, so wie Maria das wollte, natürlich will Jesus, dass unsere Namen, wie im Wochenvers das heißt, im Himmel geschrieben stehen. Natürlich geht es in erster Linie um unsere Beziehung zu ihm. Und wenn wir dabei bleiben, also dieses Hauptsache gerettet, das reicht, dann reicht es noch nicht, dann fehlt da noch etwas. dann verpassen wir die wahre Erfüllung, die wir haben im Leben und im Glauben. Also das höchste Gebot kennen wir ja. Du sollst Gott lieben vom ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und das zweite ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Glauben geht es immer um den Nächsten. Im Glauben geht es immer darum, für einen anderen Menschen zu leben. Ja, wir verwechseln manchmal, glaube ich, das höchste Ziel des Glaubens mit sich bekehren und zu heiraten. Das ist so der Sinn des Lebens. Das ist nicht so. Sinn des Lebens ist es, natürlich gerettet zu werden, Jesus zu verherrlichen, indem man für andere Menschen lebt. Und ich bin echt dankbar, ja, für unsere Gemeinde. Wir haben viele gut funktionierende Familien in der Gemeinde. Ich bin fasziniert. Also da, wo beide Elternteile zusammen sind, wo mit Kindern liebevoll umgegangen wird, wo man Pflegekinder aufnimmt. Ich finde es toll. Ja, ich freue mich jedes Mal. Ich sitze meistens hier in diesem Block, wenn ich nicht gerade da vorne sitze. Und da sind auch viele Kinder und es freut mich. Ja, oder auch die Ehepaare, denen ich so ein bisschen über die Schulter schauen kann, wo ich merke, wow, da ist eine Liebe da, das ist der Wahnsinn. Das begeistert mich und ermutigt mich. Aber auch als Alleinstehende kann man auch für andere leben. Also natürlich in der Familie kann man für andere leben, das ist ja logisch. Also gerade in der Familie, gerade als Ehepartner, gerade da opfert man sich für den anderen auf, aber das gilt genauso auch als Alleinstehende. Und dann kommen Momente manchmal, wo man, wenn jetzt Heiligabend ist und es kommt so eine Stimmung auf, wo die ganzen Familien sind, unter sich und was macht man da als Alleinstehende? Entweder ich versinke in Selbstmitleid oder ich bin für andere da. Das mal so erlebt, damals mit meinem Kumpel Josef Erler, ist auch bei uns in der Gemeinde, damals waren wir noch beide Singles und dann sind wir in die Stadt gegangen auf der Suche nach Obdachlosen, um denen was Gutes zu tun an Heiligabend. Nicht so gut funktioniert, aber wir waren da, wir haben nach dieser Möglichkeit gesucht. Mit einem anderen Freund sind wir in Bielefeld auf die Platte gegangen, an Heiligabend, zu den Drogensüchtigen, die da gedealt haben. Wir waren da immer wieder mit denen unterwegs, haben Pizza bestellt für sie, sie einfach ermutigt, mit denen gebetet. Sowas geht. Ja, also man muss auch nicht mal an Heiligabend muss man in Selbstmitleid versinken. Sogar da kann man für andere leben. Also Jesus gibt uns einen Auftrag, andere Menschen zu seinen Nachfolgern zu machen. Und egal in welchem Familienstand du bist, da mache Menschen zu Nachfolgern Jesu. Wenn du verheiratet bist, ja, preist den Herrn, mach deinen Ehepartner zu einem Nachfolger. Wenn du Kinder hast, Enkelkinder vielleicht sogar, toll, mach sie zu Nachfolgern Jesu. Aber auch wenn du alleinstehend bist, was sind die Menschen in deiner Nähe, die du zu Nachfolgern machen kannst? Lebe den Glauben vor, ja, sei für andere da, bekenne den Herrn authentisch, gib Zeugnis ab von dem, was du mit Gott erlebst. Und dann wird man erleben, das ist ein Leben für Gott, sogar wenn man alleinstehend ist. Und wir wissen das, weil Jesus selbst das verkörpert hat, unser Herr, an den wir glauben. Also der lebendige Gott hat selbst auf dieses persönliche Glück verzichtet. Er hat selbst die Liebe des Vaters losgelassen, von der er umgeben war. Er ist selbst auf diese Erde gekommen, um allein und verlassen von allen zu sein. Er ist gekommen, um eine neue Familie Gottes zu schaffen. Er ist gekommen, um für andere zu leben. Und es ging so weit, dass er sogar für andere gestorben ist. Um uns zu befreien, um uns von der bösen Macht zu retten, um uns von der Gefangenschaft, von diesem Egoismus, von dieser Sünde des Egoismus zu retten, die uns gefangen nimmt, die uns nur um uns selbst uns drehen lässt. Und damit wir nicht in Ewigkeit in dieser Sünde verloren gehen, damit wir, wenn wir an ihn glauben, dasselbe erleben können. Ja? Die Liebe von Jesus, die Gemeinschaft in der Familie Gottes und ein Leben für andere. Jesus macht es möglich, dass wir ein erfülltes Leben für Gott haben, ob mit oder ohne Ehepartner. Amen.